ist gnädig zu sein.
Wir haben einen Gott, der es liebt, gnädig zu sein. Und wir durften gerade singen, dass er in seinem Erbarmen unsere Schuld zertreten hat. Und eine Sache, die Gott in seiner Gnade auch gemacht hat, die sehr wertvoll für uns ist, ist, dass er uns sein Wort geschenkt hat. Und ich freue mich, dass wir jetzt gemeinsam in sein Wort hineinschauen dürfen. Ich will zu Beginn eine Beobachtung machen. Wir leben in einer Welt, in der viele Menschen Macht und Ehre lieben. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst. Ich gebe dir mal so ein bisschen meine Begründung für diese Beobachtung. So, es gibt zum Beispiel Politiker, die sehr mächtig sind und von vielen geachtet und respektiert werden. Und man hat manchmal den Eindruck, dass der ein oder andere Politiker das sehr genießt und so ein bisschen darin aufgeht, diese Macht zu haben. Oder es gibt andere Machthaber von irgendwelchen autoritären Staaten, die sich so fühlen, als gäbe es kein Gesetz, was über ihnen steht. Und als gäbe es auch keinen Gott, von dem sie ihre Macht haben. Ein anderes Beispiel ist wohlhabende Menschen oder erfolgreiche Karriereleute. Nichts gegen Karriere, alles gut. Aber ich glaube, manchmal hat man das Gefühl, dass manche Leute denken, sie können sich mit dem Geld, was sie haben, Macht in dieser Welt kaufen. Und das machen sie dann auch gerne. Macht und Ansehen, damit sie von anderen respektiert werden. Oder ich habe an diesen ganzen Bereich Social Media gedacht. Ja, erfolgreiche Influencer, sie leben ja davon, dass es andere gibt, die sie respektieren und die sie achten und die sie irgendwie als Vorbild nehmen, wo sie verehrt werden. Und ich könnte jetzt noch ganz viele andere Beispiele nennen. Ich glaube, wir merken, wir als Menschen und letztlich jeder Mensch will gerne mächtig sein. Wir wollen gerne unsere eigenen Entscheidungen treffen, wir wollen frei sein. Und jeder Mensch will letztendlich auch gerne anerkannt und geachtet werden. Ich glaube, wir genießen das. Das heißt, als Menschen lieben wir Macht und wir lieben Ehre. Und in unserem Bibeltext, den wir uns heute gemeinsam anschauen, treffen wir auch auf einen Menschen, auf den diese Beschreibung sehr gut passt. Wir machen weiter in der Apostelgeschichte, in Kapitel 12. Wenn ihr eine Bibel habt, lade ich euch ein, sie mit mir aufzuschlagen. Wir schauen uns heute aus Kapitel 12 die Verse 18 bis 24 an, werden den Text auch gleich gemeinsam lesen. Wir schließen damit unsere Predigtreihe durch die Apostelgeschichte erstmal ab. Die Apostelgeschichte ist noch viel länger, aber wir haben jetzt im letzten circa Dreivierteljahr die ersten 12 Kapitel gemeinsam angeschaut. Und wir haben letzte Woche schon König Herodes kennengelernt. Herodes war ein mächtiger Mann, der von Menschen verehrt wurde. Und er hat das genossen. Und wir sehen heute, dass genau das ihm zum Verhängnis geworden ist. Ich lade uns ein, dass wir die Verse gemeinsam lesen. Als es nun Tag geworden war, entstand eine nicht geringe Bestürzung unter den Kriegsknechten, was wohl aus Petrus geworden sei. Als aber Herodes nach ihm verlangte und ihn nicht fand, verhörte er die Wachen und ließ sie zur Hinrichtung hinabführen. Und er ging aus Judäa nach Caesarea hinab und hielt sich dort auf. Herodes aber war erzürnt über die Bewohner von Tyrus und Sidon. Da kamen sie einmütig zu ihm, und nachdem sie Blastus, den Kämmerer des Königs, für sich gewonnen hatten, baten sie um Frieden, weil ihr Land von dem des Königs seine Nahrung erhielt. Aber an einem bestimmten Tag zog Herodes ein königliches Gewand an und setzte sich auf den Richterstuhl und hielt eine Rede an sie. Die Volksmenge aber rief zu ihm: Dies ist die Stimme eines Gottes und nicht eines Menschen. Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab, und er verschied von Würmern zerfressen. Das Wort aber breitete sich aus und mehrte sich. Das ist unser Text für heute Morgen, und wir wollen uns diesen Text in drei Schritten anschauen. Ihr seht das auf der Folie. Der erste Schritt ist menschliche Macht. Also wir sehen Herodes, dass er Macht hatte über das Leben dieser Wachen und über die Versorgung der Menschen. Das sind die Verse 18 bis 20. Jetzt seht ihr es. Dann unser zweiter Punkt ist menschliche Ehre, die Verse 21 und 22. Herodes hat sich selbst erhöht und er hat zugelassen, dass die Menschen ihn einen Gott genannt haben. Und wir sehen dann drittens, dass genau das für Herodes zum Verhängnis wurde, Die göttliche Strafe hat ihn getroffen. Das ist Vers 23. Und ich habe diese Predigt überschrieben mit Gott widersteht den Hochmütigen. Das ist das Thema, was wir gemeinsam bedenken wollen. Und wir werden heute sehen, wie gefährlich es ist für uns Menschen, wenn wir Gott nicht die Ehre geben, eben weil Gott den Hochmütigen widersteht. Und deswegen ist es meine Hoffnung für diese Predigt, dass wir erkennen, wer wirklich auf dem Thron sitzt, so wie wir das heute im ersten Lied auch schon gesungen haben. Nur Gott hat echte Macht und nur Gott verdient wirklich Ehre. Und deswegen bete ich, dass wir als Gemeinde heute sehen und anerkennen, dass er wirklich Macht hat und wirklich Ehre verdient. Und dass es für uns das Beste ist, wenn wir das anerkennen und dass es auf der anderen Seite gefährlich ist, wenn wir das nicht tun. Und ich würde gerne noch mit uns beten. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort, danken dir, dass du es in deiner Gnade uns geschenkt hast. Und wir wollen beten, dass dein Wort jetzt lebendig zu uns spricht. Bereite du unsere Herzen vor, damit wir auf deine Stimme hören können. Und wir wollen beten, dass wir staunen über deine Größe und über deine Allmacht und darüber, dass du der allein wahre König bist. Und bitte hilf uns, unseren eigenen Platz zu finden. Wir beten in Jesu Namen. Amen. Und damit kommen wir direkt zum ersten Punkt, menschliche Macht. Und ich will uns gerne die Verse 18 und 19 nochmal vorlesen. Als es nun Tag geworden war, entstand eine nicht geringe Bestürzung unter den Kriegsknechten, was wohl aus Petrus geworden sei. Als aber Herodes nach ihm verlangte und ihn nicht fand, verhörte er die Wachen und ließ sie zur Hinrichtung abführen. Und er ging aus Judäa nach Caesarea hinab und hielt sich dort auf. Also wir merken, dieser Text knüpft an die letzte Predigt an, die wir vor einer Woche am Sonntag gehört haben. Eine sehr wertvolle Predigt. Dort haben wir schon Herodes Agrippa, den Ersten, kennengelernt. Wir haben über ihn gelernt, dass er die Christen damals verfolgt hat. Er hat Jakobus, den Apostel und Gemeindeleiter, getötet. Und er hat auch Petrus eingesperrt. Und wir haben darüber nachgedacht, dass das eine schlimme Zeit für die Christen damals gewesen sein muss. Und wir haben gesehen, die Christen haben in ihrer Not gebetet. Und dann haben wir gelesen, dass mitten in der Nacht das Unglaubliche passiert ist. Ein Engel hat Petrus aufgeweckt, die Ketten fielen von ihm ab, das eiserne Tor hat sich geöffnet und Petrus war frei. Wir haben gemerkt, dass er dann erstmal selber verstehen musste, dass er gerade nicht träumt, sondern dass das wirklich ein Wunder war, was echt passiert ist. Und er ist dann zu den anderen Christen gegangen, die konnten es auch erst nicht glauben, aber am Ende haben alle über Gott gestaunt und Petrus konnte von diesem Wunder erzählen, was er erlebt hat. Und dann sind wir in Vers 18 unseres Textes. Wir erfahren, irgendwann war die Nacht vorbei und der Ausbruch von Petrus ist natürlich aufgeflogen. Ja, Petrus lag ja zwischen diesen Wachen und die Wachen sind aufgewacht, haben gemerkt, okay, mein Bettnachbar ist irgendwie verschwunden. Wo ist er? Lukas schreibt hier in Vers 18, dass eine nicht geringe Bestürzung entstanden ist. Das ist so biblische Sprache für, sie waren sehr bestürzt, sie waren schockiert. Sie waren außer Haus und sie haben sich wahrscheinlich gefragt, was ist mit diesem Petrus passiert? Wie kann das sein, dass er auf einmal weg ist? Und in Vers 19 erfahren wir, warum die Wachen so wahnsinnig schockiert waren. Das hatte nämlich Konsequenzen für sie, dass Petrus ausgebrochen ist. Ja, wir lesen, Herodes wollte jetzt Petrus holen lassen, aber man konnte ihn nicht finden. Die Gefängniswärter, die den Job hatten, auf den Gefangenen aufzupassen, sie haben in ihrem Job versagt. Und deswegen lesen wir, Herodes hat sie verhört. Er dachte wahrscheinlich, die Gefängniswärter haben sich irgendwie bestechen lassen, haben irgendwelche Geschenke angenommen und Petrus dann gehen lassen. Und deswegen ließ Herodes ihn zur Hinrichtung abführen. Es war damals das geltende römische Recht, dass die Wache die Strafe bekommen hat, die der gefangene Häftling eigentlich hätte bekommen sollen. Das heißt, Petrus hätte eigentlich mit dem Tod bestraft werden sollen. Und jetzt werden diese Gefängniswachen zum Tode hingerichtet. Also wir merken, es ist tragisch, was hier passiert. Einige Männer verlieren jetzt ihr Leben. Und ich glaube, das, was wir vor allem hier lernen sollen, ist eine Lektion über Herodes. Herodes präsentiert sich als einer, der Macht über das Leben anderer hat. Er sorgt dafür, dass das Leben der Gefängniswärter jetzt auf einmal vorbei ist. Also er hatte Macht. Und das sehen wir auch im weiteren Verlauf des Textes. Wir sehen am Ende von Vers 19, was danach passiert ist. Er geht jetzt nach Caesarea und wir lesen dann nochmal Vers 20, was als nächstes etwas später passiert ist. Herodes aber war erzürnt über die Bewohner von Tyrus und Sidon. Da kamen sie einmütig zu ihm und nachdem sie Blastus, den Kämmerer des Königs, für sich gewonnen hatten, baten sie um Frieden, weil ihr Land von dem des Königs seine Nahrung erhielt. Also wir lesen, Herodes war so richtig sauer, er war erzürnt. Warum genau, wissen wir nicht. Aber wir wissen, über wen er sauer ist, nämlich über die Bewohner von Tyrus und Sidon oder Sidon, je nach Bibelübersetzung. Das waren zwei Städte, die waren direkt an der Mittelmeerküste im Land Israel. Es waren freie Städte, die waren sehr reich, aber sie hatten ein Problem und darüber werden wir später noch ein bisschen nachdenken. Und wir sehen jetzt, weil Herodes irgendwie zornig ist, kommen jetzt die Bewohner von Tyrus und Sidon einmütig zu ihm und wir sehen auch, sie waren schlau. Ja, sie sind nicht direkt zum König gegangen, sondern sie wollten sich zuerst einen Helfer finden und für sich gewinnen. Vielleicht können wir uns das so vorstellen wie bei Kindern und Eltern. Ich weiß, dass Kinder auch oft sehr schlau sind und manchmal wollen Kinder was von ihren Eltern und dann gehen sie vielleicht zuerst nicht zum Papa, weil sie wissen, der Papa ist ein bisschen strenger, sondern vielleicht zur Mama. Und dann kann man da erstmal nachfragen, Mama, darf ich was naschen oder was auch immer. Also Kinder sind schlau, sie wissen, zu wem sie zuerst gehen müssen, um vielleicht irgendwie Erfolg zu haben. Und wir sehen, die Bewohner von Tyrus und Sidon, sie machen das ganz genauso. Sie gehen nicht direkt zu Herodes, weil sie wissen, der ist gerade sauer, der mag uns gerade irgendwie nicht, sondern sie gehen zu Blastus und wollen ihn für sich gewinnen. Dieser Blastus war ein Kämmerer, also ein hoher Beamter des Königs, jemand, der richtig viel zu sagen hatte. Und tatsächlich haben die Bewohner von Tyrus und Sidon Erfolg. Sie können Blastus für sich gewinnen. Das heißt, sie haben ihn wahrscheinlich irgendwie bestochen und Geschenke gemacht, damit er jetzt auf ihrer Seite steht und damit er beim König ein gutes Wort für sie einlegen kann. Warum ist das für die Bewohner von Tyrus und Sidon so wichtig? Das sehen wir ganz am Ende von Vers 20, wenn wir nochmal reinschauen. Es ist wichtig für sie, den König zu gewinnen, weil ihr Land Nahrung von dem Land bekam, wo Herodes das Sagen hatte. Also sie brauchten Lebensmittelimporte von dem Land, wo Herodes König war, um genug zu essen zu haben. Sie waren freie Städte und sie waren reich, aber sie waren angewiesen auf das Getreide von anderen Orten. Das heißt also, sie wollten Herodes Gunst gewinnen, um überleben zu können. Und das heißt, auch hier sehen wir wieder, Herodes hatte Macht. Ja, das zieht sich irgendwie wie so ein roter Faden durch Apostelgeschichte 12 hindurch. Wir haben das schon am Anfang gelesen, dass Herodes die Macht hatte, das Leben von Menschen zu beenden. Er hat Jakobus getötet. Er hat diese Gefängniswärter hinrichten lassen. Und er hat auch Petrus fast erwischt. Und jetzt sehen wir hier in Vers 20 genau dasselbe. Menschen sind abhängig von ihm, damit sie überleben können. Das heißt, Herodes hatte echte Macht. Und wie das mit uns Menschen so ist, da wo wir Macht haben, passiert es sehr schnell, dass uns diese Macht zu Kopf steigt und dass wir uns irgendwie überheben, dass wir irgendwie arrogant werden und sie ausnutzen. Das ist typisch menschlich und genau das sehen wir jetzt auch im weiteren Verlauf des Textes. Herodes ist seine Macht zu Kopf gestiegen, sein Ego hat sich aufgeblasen. Und das führt uns zum zweiten Punkt unserer Predigt, menschliche Ehre. Und wir lesen in Vers 21 nochmal, was Herodes jetzt so macht. Aber an einem bestimmten Tag zog Herodes ein königliches Gewand an und setzte sich auf den Richterstuhl und hielt eine Rede an sie. Also wir sehen, Herodes ist so überheblich geworden, dass er sich luxuriös und prunkvoll und prachtvoll präsentiert. Vers 21 sagt uns, es ist jetzt dieser bestimmte Tag gekommen. Das meint also den Tag, wo die Bewohner von Tyrus und Sidon jetzt ihre Bitte vor den König bringen können. Und genau an diesem Tag fand auch ein Fest statt. Ja, es gab damals an diesem Tag Festspiele oder Schauspiele zur Ehre des Kaisers. Also man hat überall in den römischen Provinzen den Kaiser gefeiert, dass er so toll ist, dass er so mächtig ist und so weiter. Es gab also Festspiele. Als Bayreuther ist uns das sehr bekannt. Ja, vorgestern haben die Bayreuther Festspiele gewonnen. Meine Frau und ich wohnen dort ganz in der Nähe. Und ein Zeichen dafür, dass die Festspiele begonnen haben, ist, dass unsere Stadt sich wunderschön macht. Auf einmal sieht man überall Blumen, auf einmal ist nicht mehr so viel Müll zu sehen, wunderschön. Und man merkt es eben auch daran, dass auf dem Weg zum Festspielhügel richtig schicke Menschen sind. Ja, wir haben das am Freitag im Auto gesehen, da kamen ein paar Männer im Smoking, sahen richtig gut aus, als würden sie gleich heiraten. So, das heißt, wenn wir Feste feiern, dann putzen wir uns heraus. Und genauso macht Herodes das auch. Es steht jetzt dieses Festspiel irgendwie an und er zieht sich sein allerschickstes Gewand an. Vers 21 heißt es, es war ein königliches Gewand. Wir kriegen das hier nicht besser beschrieben. Aber es gibt tatsächlich bei unserem Bibeltext hier eine Besonderheit. Es gab nämlich einen jüdischen Geschichtsschreiber, der hieß Flavius Josephus. Und Josephus hat unter anderem über diesen Tag hier, diese Festspiele für den Kaiser von König Herodes auch geschrieben. Das sind nur ein paar Sätze, aber da kriegen wir noch so ein paar Hintergrundinformationen, die uns in diesem Bibeltext hier nicht verraten werden. Ist auch sehr interessant, das, was Josephus schreibt, das stimmt eins zu eins mit dem überein, was uns die Bibel hier sagt. Da merken wir, Gottes Wort ist historisch glaubwürdig. Und ich werde jetzt im weiteren Verlauf der Predigt immer mal wieder so ein bisschen was von Josephus einfließen lassen. Als erstes hier über dieses königliche Gewand. Da schreibt Josephus, es war ein Kleid, das mit wunderbarer Kunst ganz aus Silber gewirkt war. Hier erschien das Silber, das von den ersten Strahlen der Sonne getroffen wurde, in wunderbarem Glanz, sodass das Auge sich geblendet und erschauert zurückwenden musste. Also dieses königliche Gewand war irgendwie aus Silber und als die Sonne aufgegangen ist, hat es so schön gestrahlt. Ja, die Schönheit von Herodes hat die Leute geblendet. Und so hat er sich vor den Menschen präsentiert. Und wir lesen dann weiter in Vers 21. Herodes hat sich auf einen Richterstuhl gesetzt. Das war wahrscheinlich so eine Tribüne, wo man ihn gut gesehen hat, wo alle über ihn staunen konnten. Und dann hat er laut Vers 21 eine Rede dort an die versammelten Leute gehalten. Also wahrscheinlich sowas wie eine festliche Ansprache. Sehen wir, was Herodes hier macht? Er will auffallen. Er will besonders schick und luxuriös aussehen. Er will, dass die Menschen über ihn reden und dass er das Gesprächsthema dieses Festes ist. Er stellt sich ins Zentrum und er will von Menschen bewundert werden. Deswegen habe ich diesen zweiten Punkt auch menschliche Ehre genannt. Herodes will die Ehre von Menschen. Und wir haben ja vorhin drüber nachgedacht, ne? Da wo Menschen Macht bekommen, kann uns das ganz schnell auch zu Kopf steigen und es scheint bei Herodes genau das der Fall zu sein. Er hatte echte Macht und es ist ihm so zu Kopf gestiegen, dass er sich hier wie ein Übermensch präsentiert. Und wir sehen in Vers 22 unseres Textes, wie Herodes in seinem Stolz hier zu einem Höhepunkt kommt. Wir lesen den nochmal. Die Volksmenge aber rief zu ihm, das ist die Stimme eines Gottes und nicht eines Menschen. Also die Volksmenge tut genau das, was Herodes provoziert hat. Sie sagen, er ist ein Gott. Gott redet gerade mit uns, nicht irgendein Mensch. Gott sitzt dort auf dem Thron. Herodes muss ein Gott sein. Jetzt wissen wir nicht, ob die Menschen des damals wirklich geglaubt haben, dass da ein Gott sitzt. Wir haben ja schon die Bewohner von Tyrus und Sidon kennengelernt. Das waren sicherlich Leute, die sich bei Herodes einschleimen wollten. Und da kam das natürlich gut rüber, wenn man ihn einen Gott nennt. Und tatsächlich hat Josephus hier wieder einen Einblick für uns. Er schreibt, zugleich riefen seine Schmeichler von allen Seiten ihm zu, nannten ihn Gott und sagten, sei uns gnädig, wenn wir auch bisher dich als Mensch geachtet haben, so wollen wir doch von nun an etwas Höheres als ein sterbliches Wesen in dir verehren. Also hier erfahren wir, wahrscheinlich wollten sich Menschen damit einschleichen, indem sie Herodes einen Gott nennen. Wir wissen es nicht genau, was ihr Herzensmotiv ist. Aber was wir wissen, ist, dass das Volk Herodes jetzt als einen Gott anbetet. Und genau hier sind wir beim springenden Punkt unseres Textes angekommen. Herodes wird hier als Gott bezeichnet und gelobt. Und wir sehen, wie er darauf reagiert. Er lässt das einfach stehen. Er hat die Volksmenge nicht korrigiert, so im Sinne von, beruhigt euch mal, ich bin auch nur ein Mensch, es gibt noch einen ganz anderen Gott im Himmel, den solltet ihr anbeten. So hat Herodes gar nicht reagiert. Er hat das einfach stehen gelassen. Und heimlich, schweigsam hat er dem zugestimmt. Josephus schreibt hier wieder, der König machte ihnen darauf keinen Vorwurf und wies ihre gotteslästerliche Schmeichelei nicht zurück. Und genau das führt uns zum dritten Punkt. Herodes Verhalten hat schreckliche Konsequenzen für ihn. Wir lesen in Vers 23 diese dramatischen Worte. Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab. Und er verschied von Würmern zerfressen. Also wir sehen, Gott greift ein. Er benutzt einen Engel des Herrn als sein Werkzeug, um seinen Willen hier auszuführen. Und es heißt hier, der Engel schlägt Herodes. Ja, das ist biblische Sprache dafür, dass Gott Menschen bestraft. Und die Strafe von Herodes ist die Todesstrafe. Wir lesen, er verschied, der König ist tot. Und wir kriegen ein Detail über den Tod von Herodes. Es heißt hier, dass er von Würmern zerfressen wurde. Josephus gibt hier uns wieder einen Einblick. Er schreibt, dass Herodes auf einmal furchtbare Schmerzen in seinen Eingeweiden hatte und dass er 5 Tage lang schlimme Qualen hatte und dann gestorben ist. Wir wissen nicht genau, welche Krankheit das war, ob das wirklich wortwörtlich Würmer waren, die ihn zerfressen haben, oder ob dafür irgendeine andere Bauchkrankheit stand. Aber wir wissen auf jeden Fall, von Würmern zerfressen zu werden, selbst wenn das nur ein Bild ist, das ist ein schmerzhafter Tod, ein elender und ein ehrenloser Tod. Also seht ihr, der König, dieser große König, der sich selbst verehren und bewundert werden wollte, der stirbt jetzt einen ehrenlosen Tod. Johannes Calvin schreibt über diesen Text und über diese Begebenheit: Er wurde nicht bloß durch eine harte Folter gequält, sondern auch jedermanns Schmähungen und Spott ausgesetzt. Anstatt dass Menschen ihn wie einen Gott weiterhin anbeten, liegt er jetzt tot im Grab, voller Schmähung und voller Spott. Und Vers 23 sagt uns auch den Grund, warum Herodes sterben musste. Das sind wahrscheinlich die wichtigsten Worte in unserem Text. Weil er Gott nicht die Ehre gab. Das Gericht Gottes hat Herodes getroffen, weil er Gott nicht die Ehre gab. Ich glaube, genau das haben wir doch bisher in unserem Text gesehen. Im ersten Punkt haben wir gesehen, Herodes dachte, dass er mächtig ist. Ja, er konnte Menschenleben beenden, andere waren irgendwie von ihm abhängig, von seiner Nahrung, die er anderen Leuten geben kann. Herodes hatte eine echte Macht, aber er hat vergessen, dass er auch nur ein Mensch ist. Er vergaß, dass er schwach ist und dass er eines Tages sterben muss. Er hat vergessen, dass er abhängig ist von dem lebendigen und wahren Gott. Er hat irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt, dass seine Macht als König nur abgeleitet ist von dem wahren König im Himmel. Und wir haben zweitens ja auch bisher schon in unserem Text gesehen, Herodes ließ sich verehren. Er tritt wie ein Gott auf, wunderschön, strahlt, er will, dass die Menschen über ihn staunen. Und als die Menschen ihn dann einen Gott nennen, dann lässt er das einfach stehen. Wahrscheinlich dachte er in seinem Hochmut, dass er diese Anbetung wirklich verdient. Und seht ihr, genau dafür musste Herodes sterben. Genau dafür hat Gott ihn bestraft und getötet. Er wollte sich selbst auf den Thron setzen. Und er hat vergessen oder missachtet, dass ein anderer eigentlich verdient, auf dem Thron zu sitzen. Und ihr Lieben, jetzt durften wir eintauchen in diese Begebenheit hier aus Gottes Wort. Und jetzt dürfen wir darüber nachdenken, was ist eigentlich die Lektion für uns, die wir daraus ziehen sollen. Das, was wir aus diesem Text lernen sollen, ist das, was ich auch über diesen Text geschrieben habe. Gott widersteht den Hochmütigen. Wer Gott spielt, der bekommt es mit Gott zu tun. Und das ist ja nicht etwas, was wir nur in diesem einen Bibeltext hier lernen, sondern das ist eine Wahrheit, die zieht sich durch die ganze Bibel hindurch, weil sie so wichtig ist. Jesus hat das gesagt. In Lukas 14, Vers 11 hat er die bekannten Worte gesagt, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Oder auch Sprüche, Sprüche 16, Vers 18, Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Und es gibt eine ganz interessante Parallele zu unserem Text aus Jesaja Kapitel 14. Dort lesen wir von einem Spottlied, also einem Lied, um über jemanden zu spotten, was Israel eines Tages singen wird, und zwar über den König von Babel. Ja, der König von Babel war ganz ähnlich wie Herodes in unserem Text. Und hier kriegt man quasi so in poetischer Sprache einen Einblick in das Denken eines stolzen Königs. Ich lese uns das mal vor, Jesaja 14, Abvers 13. Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf der Wolkenhöhe, dem Allerhöchsten will ich mich gleich machen. Sehen wir hier die Parallele zu Herodes? Er will sich dem Allerhöchsten gleich machen. Und direkt danach heißt es in Jesaja 14, doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Und auch in der Apostelgeschichte sehen wir dieses Prinzip, dass Gott Hochmütigen widersteht. In Apostelgeschichte 10 und in Apostelgeschichte 14 sehen wir jeweils, dass es Menschen gab, die Petrus und Paulus anbeten wollten. Und die Apostel haben auf eine gute Art und Weise reagiert. Sie haben deutlich gemacht, wir sind auch nur Menschen. Wir verdienen keine Anbetung. Und sie haben stattdessen die Menschen auf Gott hingewiesen, dass sie ihn anbeten sollen. Das heißt, ich wollte uns mit diesen paar Beispielen aus der Bibel nur aufzeigen. Die ganze Schrift zeigt uns, Gott widersteht den Hochmütigen. Und das bedeutet für uns, wir müssen uns eine ganz wichtige Frage stellen. Wir müssen uns die Frage stellen, inwiefern bin ich so wie Herodes? Bilde ich mir auch ein, mächtig und unabhängig zu sein? Will ich selbst groß rauskommen und von anderen Menschen anerkannt und beliebt und respektiert sein? Und ist mir meine eigene Ehre in manchen Momenten sogar wichtiger als Gottes Ehre? Ich weiß, dass unser Leben ganz anders wie das von Herodes aussieht. Das ist klar, wir sind keine Könige, wir leben auch in einer anderen Zeit. Es gibt viele Unterschiede. Deswegen ist es natürlich auch so, dass hier keiner reinkommt mit dem königlichen Gewand und hier gibt es auch keinen Richterstuhl, wo man sich irgendwie draufsetzen kann. Das heißt, es gibt gewisse Unterschiede zu König Herodes, aber es gibt auch eine große Übereinstimmung. Natürlich wollen wir nicht hier reinkommen, so wie König Herodes und uns ganz toll anziehen, damit die Leute über uns staunen. Ich glaube, das wäre viel zu auffällig für uns. Ich bin der Überzeugung, dass wir oft viel subtilere Wege haben, um irgendwie groß rauszukommen, um irgendwie mächtig zu erscheinen. Ja, ich glaube, auf der einen Seite wollen wir mächtig erscheinen und mächtig sein. Ja, ich habe das am Anfang schon gesagt, wir treffen gerne unsere eigenen Entscheidungen. Wir sind gerne frei. Wir wollen am liebsten unabhängig sein von anderen Menschen. Das sieht man schon bei Kindern. Obwohl sie klein sind und angewiesen auf ihre Eltern, wollen sie gerne ihr eigenes Ding machen. Und ich glaube, das gilt für Erwachsene auch so. Wir planen unser Leben selbstständig. Und das Schlimme ist, wir wollen nicht nur unabhängig sein von anderen Menschen, sondern wir wollen vor allem unabhängig sein von Gott. Ja, vielleicht gibt es da draußen irgendwo einen Gott. Aber wenn es den gibt, dann hat er mir ganz sicher nichts zu sagen. Das ist doch das Motto, nach dem wir ganz oft leben. Wir wollen selbst die Herren über unser Leben sein. Das heißt, wir suchen Macht, so wie das König Herodes gemacht hat. Und auf der anderen Seite wollen wir auch geehrt werden. Ja, wir fühlen uns doch gut, wenn andere uns mögen und respektieren. Wir lieben den Applaus und die Likes von Menschen. Wir denken, glaube ich, sehr häufig viel mehr an unsere eigene Ehre, anstatt an Gottes Ehre. Und die Bibel zeigt uns ganz am Anfang, dass schon die ersten Menschen genauso waren. Schon die ersten Menschen wollten wie Gott sein. Sie wollten selbst bestimmen, sie wollten unabhängig sein. Und genau das ist unsere Herzenshaltung bis heute. Auch wenn ich nicht alle von uns kenne, hoffe ich, dass wir das für uns anerkennen, dass unser Herz genauso tickt und so schlägt. Siehst du, und das, was Gott uns hier unbedingt heute Morgen zeigen will, ist, dass wir gefährlich leben. Wir sehen das bei Herodes. Gott widersteht den Hochmütigen. Er lässt es nicht auf Dauer zu, dass wir so tun, als wären wir mächtig. Er lässt es nicht auf Dauer zu, dass wir uns als Götter aufspielen. Ja, Gott teilt seine Ehre mit niemandem. Kein Mensch darf sich neben ihm auf den Thron setzen und eine Goldkrone aufziehen und sich als Gott anbeten lassen. Gott hat einen Herzschlag für seine eigene Ehre und deswegen beschützt er sie. Und das bedeutet für uns Menschen, wir haben zwei Optionen. Die erste Option ist, wir ordnen uns dem lebendigen und wahren Gott unter und wir lassen ihn König sein. Und die zweite Option ist, wir sterben. König Herodes musste auf der Stelle sterben. Er wurde von Würmern zerfressen, voller Schande. Und Gott zeigt uns in seinem Wort, jeder, der Gott widersteht, muss eines Tages sterben. Und dann werden wir von Gott gerichtet. Und das heißt, die große Frage, die wir als Menschen unbedingt beantworten müssen, ist, wie können wir dem Gericht Gottes entkommen? Wie können wir erreichen, dass wir nicht sterben für unseren Hochmut und für unseren Stolz? Und die Antwort ist, Gott hat uns geholfen. Gott liebt uns, obwohl wir hochmütig sind. Und deswegen hat er uns Jesus Christus geschickt. Wir haben heute schon drüber nachgedacht, in den Liedern und in den Gebeten. Während wir alle eigentlich Gott spielen wollen, war Jesus der wahre Gott. Er saß wirklich auf dem Thron und hatte das Sagen. Und genau Jesus war es, der bereit war, Mensch zu werden. Er hat sich klein gemacht. Der Herr wurde zu einem Knecht und zu einem Diener. Und Jesus war der eine Mensch, der eben nicht stolz war und nicht hochmütig war. Jesus wusste, dass er von seinem Vater im Himmel abhängig ist. Deswegen hat er gebetet. Er hat nicht auf seine eigene Kraft vertraut, sondern auf Gottes Kraft. Und Jesus, sein Herz hat dafür geschlagen, nicht um sich selbst zu verherrlichen, sondern damit sein Vater im Himmel verherrlicht wird. Und Jesus war in seiner Demut bereit, nicht nur Mensch zu werden und als Mensch zu leben, sondern er war bereit, um zu leiden. Jesus war bereit, sich von Menschen alle Ehre nehmen zu lassen. In Matthäus 27, kurz vor seinem Tod, da wird uns Jesus gezeigt, wie er als angeblicher König verspottet wurde. Ja, sie haben Jesus ein königliches Gewand angezogen, einen Purpurmantel. Sie haben Jesus eine Dornenkrone aufgesetzt, ein Rohr in seine Hand gegeben und sie haben sich dann vor ihm niedergekniet und ihn gegrüßt. Und sie haben das nicht gemacht, weil sie Jesus wirklich die Ehre geben wollten, sondern um ihm die Ehre zu rauben. Und dann haben sie Jesus bespuckt und ihm ins Gesicht geschlagen. Und dann kam der Höhepunkt von Jesu Leid. Er wurde ans Kreuz geschlagen. Das heißt, Jesus war bereit, sich bestrafen zu lassen für unseren Stolz, für unseren Hochmut. Er hat das Gericht getragen, was du und ich eigentlich verdient hätten, dafür, dass wir uns wie Götter aufspielen und denken, wir wären unabhängig von ihm. Das heißt, Gott hat Jesus widerstanden, so wie er uns eigentlich widerstehen müsste. Und wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen und wenn wir sagen, Jesus, das hast du für mich gemacht, du bist mein Herr und du bist mein Retter, dann dürfen wir wissen, das gilt auch für uns. Als Christen sind wir nicht länger Rebellen, die Gott spielen, sondern in Gottes Augen sind wir geliebte Kinder, die gereinigt sind von ihrer Schuld des Hochmuts. Und Jesus ist nicht tot geblieben, sondern er ist von den Toten auferstanden. Jesus ist zurück in den Himmel aufgefahren, wo er jetzt als König regiert. Er sitzt auf dem Thron. Und eines Tages wird er wiederkommen als Richter. Und wenn er dann wiederkommt, dann werden sich alle Menschen vor ihm demütigen. Und wenn wir als Menschen unser Leben hier auf der Erde nicht genutzt haben, um uns vor Jesus zu demütigen und ihm zu vertrauen, dann müssen wir sterben. Und dann werden wir gerichtet, so wie Herodes. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Ich weiß, das sind harte Worte. Aber als Gemeinde wollen wir dich sehr einladen, darüber nachzudenken. Wer Gott widersteht mit seinem Leben, dem wird Gott auch widerstehen. Und wir wünschen uns als Gemeinde sehr, dass ihr ins Fragen kommt und dass ihr weiter darüber nachdenkt, was das Problem mit eurem Herzen ist. Und wir hoffen so, dass ihr Jesus kennenlernt. Wenn ihr dazu Fragen habt, kommt gerne auf uns zu. Hier sitzen eine Menge Leute, die eine Beziehung mit Jesus haben und die dir deine Fragen beantworten können. Wir würden sehr gerne mit dir darüber ins Gespräch kommen. Jetzt weiß ich aber, dass die allermeisten von uns Christen sind. Und dieser Text hat auch für uns sehr viel zu sagen. Ich habe das vorhin schon gesagt, keiner von uns kommt hier rein, so wie König Herodes. Wir ziehen uns kein königliches Gewand an, wir setzen uns nicht auf irgendeinen Thron, weil das viel zu auffällig und offensichtlich für uns wäre. Ich glaube aber, dass wir oft ganz ähnlich sind, so wie Herodes, nur ein bisschen versteckt. Subtiler, nicht so auffällig. Der erste Punkt, über den ich gerne für uns als Christen nachdenken würde, ist das Thema Unabhängigkeit. Ich habe schon darüber gesprochen, dass wir als Menschen gerne unabhängig sind von anderen Menschen. Und wir wollen als Christen leider ganz oft auch unabhängig sein von Gott. Wenn wir ganz ehrlich sind, dann denken wir doch häufig, dass wir unser Leben meistern können, auch ohne Gottes Hilfe. Wenn du dich fragst, ob das bei dir so ist, ein gutes Kennzeichen dafür ist mangelndes oder oberflächliches Gebet. Seht ihr, wenn wir wenig beten, dann vertrauen wir zu viel auf unsere eigene Macht. Ja, ohne Gebet leben wir ja so, als bräuchten wir Gott nicht in unserem Alltag, als würden wir es schon ohne ihn hinkriegen. Ich denke, wir beziehen ihn ganz häufig viel zu wenig in unsere Entscheidungen ein, egal in welchem Lebensbereich, Familie, Beruf, christlicher Dienst. Wir fragen ganz oft nicht nach Gott und wir vertrauen auf unsere eigene Macht in den Verantwortungsbereichen, die wir haben. Und deswegen will ich dich ganz persönlich fragen, in welchem Bereich deines Lebens denkst du manchmal, du wärst unabhängig von deinem Herrn? Und wenn du Macht hast, dann ist es auch sich immer wichtig, daran zu erinnern, von wem haben wir denn unsere Macht, unsere Verantwortung? Das ist natürlich Gott, von dem wir sie haben. Und ich glaube, da, wo wir in unterschiedlichen Verantwortungsbereichen stehen, ist es so wichtig, immer wieder anzuerkennen, ich darf über Dinge entscheiden, nur weil Gott mir das erlaubt. Und Gott will, dass wir die Macht, die er uns geschenkt hat, als gute Verwalter benutzen. Ein zweiter Punkt, jetzt haben wir über die Unabhängigkeit nachgedacht, ein zweiter Punkt ist Stolz und Hochmut. Ich glaube, diese Herzenshaltung, dass wir uns von Gott als unabhängig denken, führt sehr häufig dazu, dass wir stolz und hochmütig werden. Das ist ganz sicher eine große Gefahr für uns als Christen. Und ich glaube, dass wir natürlich persönlich auch darüber nachdenken können, aber ich weiß, dass wir als Gemeinde auch in der Gefahr stehen, hochmütig zu werden. Und mir sind in der Vorbereitung zwei Bereiche eingefallen, wo wir in dieser Gefahr stehen und ich will uns dort mit hineinnehmen. Der erste Bereich ist der Bereich Theologie. Ja, es ist kein Geheimnis, als Gemeinde lieben wir Theologie, wir haben eine theologische Klarheit, wir lieben Gottes Wort, wir halten das hoch, wir wollen uns in allem an Gottes Wort orientieren, wir predigen Gottes Wort. Und das ist auch gut so, das muss so sein. Aber hier besteht die Gefahr eines theologischen Hochmuts. Es kann passieren, dass wir wegen unserer tollen Theologie uns über andere Gemeinden erheben. Ja, gut, dass wir nicht so sind wie die und die Gemeinde, weil die machen ja das und das. Also versteht mich nicht falsch. Es ist wichtig, dass wir auf unsere Theologie achten. Das ist ein biblisches Prinzip. Aber ich glaube, ganz schnell kann es passieren, dass wir uns eben über andere Gemeinden erhöhen und dass wir so tun, als wäre unsere theologische Klarheit irgendwie unser eigener Verdienst, als könnten wir uns selbst dafür auf die Schulter klopfen. Und ein zweiter Bereich, wo wir, denke ich, als Gemeinde aufpassen müssen, um nicht hochmütig und stolz zu werden, ist, wir als Hozo erleben im Moment viel Segen und Wachstum. Das ist wunderbar. Und ich glaube, so schnell kann sich das Denken bei uns einschleichen, dass wir hier denken, das ist unser Verdienst, dass Menschen zum Glauben kommen oder im Glauben wachsen. Ja, weil wir so toll sind in dem und dem Bereich, erleben wir Wachstum als Gemeinde. Ja, schau, was wir als Gemeinde alles stemmen können. Ja, schau mal in den Kalender rein. Fast an jedem Abend gibt es irgendwas. Was können wir alles für tolle Programme leisten und auf die Beine stellen? Und dann kann man manchmal an andere Gemeinden denken. Denkt, ja, da sind nur ein paar alte Leute, die haben eigentlich überhaupt kein tolles Gemeindeleben. Also ich hoffe, wir merken, als Gemeinde stehen wir in einer großen Gefahr, uns über andere Gemeinden zu erhöhen. Und das ist natürlich auch eine Gefahr für uns ganz persönlich. Da erzähle ich uns nichts Neues. Ich glaube, sehr häufig werden wir mit unserem eigenen Stolz konfrontiert. Wir können persönlich stolz sein auf unseren Fleiß, auf unsere Hingabe. Wir können stolz sein auf die Dienste, die wir in der Gemeinde übernehmen. Wir können stolz darauf sein, wie früh wir aufstehen und arbeiten oder wie lange wir abends arbeiten. Wir können stolz sein auf unser Wissen, vielleicht auch unser theologisches Wissen. Wir können sogar stolz darauf sein, wie toll und wie viel wir beten. Das ist doch fast ironisch eigentlich, ne? Man kann stolz darauf sein, auf das Gebet. Das ist eigentlich Wahnsinn. Aber dazu ist unser Herz fähig. Und deswegen will ich uns auch hier ein paar persönliche Fragen stellen. Wo suchen wir die Anerkennung und das Lob von anderen Menschen? Was bedeutet uns das, wenn andere uns loben? Und warum bedeutet uns das oft so viel? Wie viel denken wir darüber nach, was andere von uns halten, was wir für ein Image haben vor anderen? Und eine ganz wichtige Frage, sind wir bereit, uns selbst zu erniedrigen, für andere und für Gott? Wenn es dir so geht wie mir, dann merken wir wahrscheinlich, wir wünschen uns eigentlich viel mehr Demut. Wir sind so oft stolz in unserem Herzen. Und das Schöne ist, dass unser Bibeltext uns hier enorm hilft. Er fordert uns nicht nur heraus und zeigt uns, dass wir stolz sind, sondern er hilft uns auch, unseren Stolz zu besiegen. Ja, das, was wir lernen müssen, um demütiger zu werden, ist, dass wir uns immer wieder neu auf Gottes Größe und Gottes Macht besinnen müssen und uns das vor Augen führen müssen. Ja, wir können uns das so vorstellen, wie als Christen brauchen wir immer wieder eine Massage. Ich meine nicht die Massage hinten am Rücken, dass wir die Entspannungen irgendwie loswerden, sondern wir brauchen eine ganz andere Massage. Wir brauchen es, dass wir Gottes Größe und Gottes Macht immer wieder in unser Herz einmassieren. Dass wir verinnerlichen. Nur Gott hat absolute Macht. Und weil nur Gott absolute Macht hat, verdient auch nur er wahre Ehre und wahre Anbetung. Man kann sich das so vorstellen wie bei Hunden beim Esstisch. Ja, Hunde dürfen ja auch nicht vom Esstisch essen. Sie haben ihre Schüssel irgendwo in der Küche oder im Keller oder wo auch immer. Und so ist es mit uns Menschen auch. Wir dürfen nicht vom Esstisch essen, das heißt, wir dürfen uns nicht auf den Thron setzen und uns anbeten lassen, sondern wir sind wie Hunde, sorry für den Ausdruck, wir sind Geschöpfe, die dafür gemacht sind, ihren Schöpfer anzubeten. Und hierbei ist es kein Geheimnis, dass wenn wir als Menschen, als Christen unseren eigenen Platz kennen, dass das das Allerbeste für uns ist. Es ist nicht schlecht, demütig zu sein. Man muss nicht auf Freude verzichten, wenn man sich, wenn man anderen dient und wenn man sich Gott unterwirft, sondern es ist tatsächlich das Beste für uns. In Jakobus 4, Vers 6 heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Ja, das bedeutet, es geht uns am besten, wenn Gott groß rauskommt. Für ihn zu leben und seinen Willen tun, das ist mein größtes Glück. Und deswegen hoffe ich, dass dieser Predigttext uns als Gemeinde neu ermutigt, unseren Platz zu kennen und ihn einzunehmen. Wir sind abhängig von Gott, viel mehr, als wir uns das vorstellen können. Und deswegen lasst uns unsere Schwachheit anerkennen. Lasst uns anerkennen, dass wir eines Tages sterben. Lasst uns bereit sein, uns von unserem großen Gott korrigieren zu lassen, da wo wir vergessen haben, was unser Platz ist. Und lasst uns als Gemeinde und persönlich dafür leben, dass unser Gott groß rauskommt. Dafür würde ich gerne am Ende noch mit uns beten. Lieber Vater, wir danken dir dafür, dass du uns immer wieder zeigst, wie groß du bist, wie mächtig du bist und wie sehr du allein Anbetung verdienst. Und du siehst, wie oft wir das vergessen. Und du siehst, wie wir so leben können wie Herodes, dass wir uns selbst erhöhen, dass wir uns verlassen auf unsere eigene Macht. Und deswegen wollen wir beten, lieber Vater, dass du deinen guten Geist benutzt, um unser Herz zu verändern. Zeig uns, dass du allein mächtig bist, dass du allein Ehre verdienst. Zeig uns, wie klein und wie schwach und wie abhängig wir sind. Massiere das immer wieder in unser Herz ein. Wir beten, dass du unseren Stolz brichst. Wenn es nötig ist, dann lass uns mal irgendwie auf die Schnauze fallen, damit wir merken, dass wir so klein und schwach sind. Wir wollen beten, dass du unseren Stolz und unseren Hochmut zerstörst. Wir wollen beten, dass du das persönlich in unserem Leben machst und dass du das uns als Gemeinde auch schenkst. Wir haben darüber nachgedacht, wo wir herausgefordert sind, um uns über andere zu erhöhen. Wir wollen beten, dass du uns am Boden hältst, dass wir dir die Ehre geben für den Segen und den Wachstum, den du uns schenkst, und dass wir nicht uns selbst dafür auf die Schulter klopfen. Und wir wollen beten darum, dass du uns immer mehr auch zu einer betenden Gemeinde machst und zu einem betenden Volk. Ja, wir wollen ja bitten, dass du uns unsere Abhängigkeit so stark vor Augen führst, dass wir immer weniger auf unsere eigene Kraft vertrauen und vielmehr im Gebet zu dir laufen. Und Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass du für uns Mensch geworden bist, dass du demütig warst und dass du gestorben bist für unseren Stolz und für unseren Hochmut. Dafür wollen wir dir die Ehre geben. Und wir danken dir dafür, Jesus, dass du nicht tot geblieben bist, sondern dass du von den Toten auferstanden bist und dass du jetzt der Gott bist, den wir anbeten dürfen. Und genau das wollen wir jetzt auch tun. Wir beten, dass du uns dafür die richtige Herzenshaltung schenkst. In Jesu Namen. Amen. Ich darf die Band nach vorne bitten und wir wollen aufstehen. Und wir singen drei Lieder, die ganz wunderbar als Antwort auf die Predigt passen. Das erste Lied ist König Jesus. Und dort können wir den König anbeten, der wirklich unsere Ehre verdient.